NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Andreas Sperling. Guten Abend zum Echo des Tages, unter anderem mit diesen Themen. Die NATO und der Kampf gegen kriminelle Schlepperbanden. Wir berichten vom Außenministertreffen in der Türkei. Nie leiser, aber immer ein Europäer. Martin Schulz ist mit dem Aachener Karlspreis ausgezeichnet worden. Noch angeschlagen, aber wieder im Aufwind. Die FDP-Spitze bereitet den Bundesparteitag vor. Außerdem gucken wir zum Champions-League-Finale der Fußballfrauen. Auf dem Treffen der NATO-Außenminister in Antalya ist wieder einmal klar geworden, dass das Bündnis es im Moment mit einer Vielzahl von Problemen, Krisen, Konfrontationen zu tun hat. Nur drei Stichworte: Ukraine, Russland, Flüchtlinge. Zum Abschluss des Treffens in der Türkei gibt es aber auch positive Signale. Eine verbesserte Einsatzbereitschaft, eine bessere Kooperation und vielleicht auch ein Einsatz der NATO gegen kriminelle Schlepperbanden. Bettina Meyer berichtet aus Antalya.
Es ist eine Geste, die NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gerade recht kommt. Der Gastgeber des Treffens in Antalya, die Türkei, will künftig eine größere Rolle bei der Verteidigung im Osten des Bündnisgebietes spielen. Und das, obwohl die Türkei an den eigenen Grenzen mit der Bedrohung durch Terrormilizen zu kämpfen hat.
So I welcome the decision by Turkey today to be a lead nation for this spearhead force.
Wir begrüßen es ausdrücklich, dass sich die Türkei bereit erklärt hat, eine federführende Rolle bei der Koordinierung der superschnellen Einsatztruppe der NATO zu spielen. So können wir noch besser auf weitere Eskalationen in der Ostukraine reagieren. Das ist exzellent und gibt unseren Nachbarn Sicherheit. Desto stabiler unsere Nachbarländer sind, desto sicherer ist die Lage im NATO-Bündnisgebiet.
If our neighbors are more stable, we are more secure.
So Stoltenberg. Vor allem die baltischen Staaten fühlen sich von Russland bedroht. Sie begrüßen den Einsatz der Türkei. Das Land ist militärisch der zweitstärkste NATO-Bündnispartner. Zusammen mit 6 anderen NATO-Staaten, inklusive Deutschland, wird die Türkei rotationsweise den Vorsitz für die sogenannte Speerspitzenmission übernehmen. Heißt, sie koordiniert und kommandiert Einsätze von mehreren tausend Soldaten, die innerhalb von 48 Stunden an jeden Ort des NATO-Gebiets reisen können. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier betonte noch einmal die Wichtigkeit der Mission.
Wir müssen uns klar sein, dass die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen weiterhin mühsam ist und bleibt und dass wir dieses unter Bedingungen tun, in denen der Waffenstillstand nach wie vor brüchig ist und Eskalationen immer wieder drohen können.
Trotz der Bedrohung sind aber auch Fortschritte sichtbar, so der Außenminister. So gäbe es nun Arbeitsgruppen, in denen Ukrainer und Separatisten miteinander verhandeln. Dort wird unter anderem über die humanitäre Lage, über politische und wirtschaftliche Entwicklungen gesprochen. Das zeige, dass man vorankomme, es sei aber noch kein Durchbruch, so Steinmeier. Auf dem Treffen verständigten sich NATO-Generalsekretär Stoltenberg und EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini außerdem auf eine engere Zusammenarbeit zwischen NATO und EU. Dies betrifft vor allem Propagandakampagnen, mit denen Russland und die Separatisten in der Ostukraine Verwirrung stiften, so Steinmeier.
Die Antwort auf Propaganda in Demokratien zunächst mal nicht Gegenpropaganda ist, sondern unabhängige Berichterstattung und freie Medien. Dafür zu sorgen, daran liegt uns selbst in Deutschland viel am Herzen.
Eine Zusammenarbeit zwischen NATO und EU wäre auch in Sachen Flüchtlingspolitik denkbar. EU-Außenbeauftragte Mogherini stellte einen 4-Stufen-Plan im Kampf gegen Schlepperbanden im Mittelmeer vor. Danach sollen sowohl auf hoher See vor dem libyschen Staatsgebiet als auch auf libyschem Boden Schiffe und Schleuserbanden mit militärischen Mitteln bekämpft werden. Dazu bedarf es allerdings der Zustimmung des UN-Sicherheitsrates und der libyschen Autoritäten, gab Bundesaußenminister Steinmeier zu bedenken. Derzeit hat die NATO keinen Auftrag zur Mithilfe bei der Flüchtlingsmission. Das Bündnis will zunächst abwarten, ob das Konzept die erforderliche Zustimmung bekommt.
Das Treffen der NATO-Außenminister in Antalya. Und noch an einer anderen Front ist die NATO gefragt. Bettina Meyer hat es gerade schon angedeutet. Die baltischen Staaten wünschen sich mehr NATO-Soldaten in ihren Ländern, also Estland, Lettland und Litauen. Sie verweisen auf die anhaltenden Spannungen mit Russland und kündigen eine formelle Anfrage an die NATO an. Ulrike Bosse informiert.
Aus Sorge um ihre Sicherheit angesichts der russischen Haltung im Ukraine-Konflikt wollen die baltischen Staaten eine dauerhafte Präsenz von NATO-Soldaten in ihren Ländern erreichen. In einem gemeinsamen Schreiben an NATO-Oberbefehlshaber Breedlove würden die Generalstabschefs Estlands, Lettlands und Litauens um die Stationierung einer NATO-Brigade im Baltikum bitten, kündigte der Sprecher der litauischen Armee Mintaugas Naimontas an. Eine Brigade verfügt über etwa 2.000 bis 3.000 Soldaten. Wir möchten eine brigadegroße Einheit, sodass in jedem baltischen Staat jederzeit ein Bataillon präsent ist, erläuterte der Armeesprecher. Ein Bataillon sei etwa 700 bis 800 Soldaten stark. Gedacht sei dies als Abschreckungsmaßnahme in Antwort auf die Sicherheitslage in der Region, so der Armeesprecher. Die NATO hat ihre Präsenz in der Region bereits erhöht. Seit April letzten Jahres sind auf Rotationsbasis rund 150 US-Soldaten in jedem der baltischen Staaten stationiert. Andere NATO-Staaten schicken Soldaten zu Militärübungen in die Region. Eine dauerhafte Stationierung von Soldaten des Bündnisses würde nach Meinung einiger NATO-Mitglieder, darunter Deutschland, jedoch gegen ein Abkommen zwischen der NATO und Russland aus dem Jahr 1997 verstoßen. Die NATO wollte sich deshalb auf ihre neue sogenannte Speerspitze konzentrieren, die in Krisenfällen schnell einsatzbereit ist. Die baltischen Staaten bemühen sich zwar, ihre eigene Verteidigungsbereitschaft zu stärken, so hat Litauen etwa gerade die Wehrpflicht eingeführt. Einem militärischen Angriff Russlands hätten sie im Ernstfall jedoch wenig entgegenzusetzen. Russland demonstriert mit Flugzeugen und Kriegsschiffen an den Grenzen des Hoheitsgebietes der baltischen Staaten immer wieder Präsenz. Im Norden Litauens etwa stiegen zuletzt am Mittwoch NATO-Kampfjets auf, um eine russische Transportmaschine zu identifizieren und über die Ostsee zu begleiten, die vom russischen Festland nach Kaliningrad flog, zur zwischen Polen und Litauen an der Ostsee gelegenen russischen Enklave.
Die baltischen Staaten und übrigens auch Polen fordern eine größere NATO-Präsenz, Ulrike Bosse berichtete. Schon seit mehr als 50 Jahren wird immer am Himmelfahrtstag in Aachen der Karlspreis verliehen. Er geht an Persönlichkeiten, die sich besonders um die Einigung Europas verdient gemacht haben. Adenauer, Churchill, Kohl, Clinton, Merkel, sie alle haben ihn schon bekommen. Und in diesem Jahr heißt der Preisträger nun Martin Schulz. Der SPD-Politiker ist Präsident des Europäischen Parlaments und er hat die Auszeichnung am Mittag in Aachen entgegengenommen. In einer Stadt, in der er sich durchaus auskennt.
Als ich ein Junge war, wurde mein Vater, ein Polizist, jedes Jahr an Christi Himmelfahrt für den Schutz der Karlspreiszeremonie eingeteilt. Als ich damals mit meiner Mutter auf dem Marktplatz stand, da hätte ich mir niemals träumen lassen, einmal selbst Karlspreisträger zu sein.
Für den Karlspreisträger 2015 war es also ein Heimspiel. Martin Schulz, Präsident des Europaparlamentes, ist in der Nähe von Aachen geboren und aufgewachsen und war Bürgermeister von Aachens Nachbarkommune Würseln. Den Karlspreis hat er bekommen, weil er als Vordenker für Europa gilt, weil er sich dafür eingesetzt hat, dass wichtige EU-Spitzenämter nach dem Wahlergebnis der Europawahl besetzt werden. Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp.
Damit hat er den Wählerinnen und Wählern zu ihrem Recht und der Demokratie zu einem Sieg verholfen. Martin Schulz hat Europas demokratische Legitimation gestärkt.
Im Krönungssaal des Aachener Rathauses saßen heute Könige, europäische Spitzenpolitiker, Präsidenten und Staatschefs. Joachim Gauck, François Hollande und der jordanische König Abdullah hielten die Festreden. Dabei mahnte der Bundespräsident zur Einheit in Europa und forderte eine gemeinsame europäische Antwort auf Krisen. Denn
vor den Toren unserer Union sprechen die Waffen, ob in Libyen oder im Irak, in Syrien oder in der Ukraine. Es geht um nichts weniger als die Grundlagen unserer Friedensordnung. Die europäische Gemeinsamkeit muss sich in der Gefahr als handlungs- und verteidigungsfähig erweisen.
Der französische Staatspräsident bezeichnete Schulz als unermüdlichen Arbeiter, der mit großer Geduld den europäischen Prozess voranbringt. Der jordanische König warb um Unterstützung der Europäischen Union bei der Sicherung des Friedens in Nahost. Der Karlspreisträger selbst sagte, Europa sei die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und Martin Schulz wehrte sich dagegen, Europa schlecht zu reden.
Wir haben gemeinsam so viel erreicht. Feinde wurden zu Freunden, Diktaturen zu Demokratien, Grenzen wurden geöffnet, der größte und der reichste Binnenmarkt der Welt geschaffen. Wir haben Menschenrechte und Pressefreiheit, aber keine Todesstrafe oder Kinderarbeit. Warum sind wir darauf nicht stolz?
Martin Schulz reiht sich ein in eine illustre Riege von Karlspreisträgern. Bisher sind für ihre Dienste um Europa unter anderem Helmut Kohl, Angela Merkel, der spanische König Juan Carlos, die niederländische Königin Beatrix, Papst Johannes Paul II. Und Bill Clinton damit ausgezeichnet worden.
Martin Schulz hat also in diesem Jahr in Aachen den renommierten Karlspreis bekommen. Susanne Bode berichtete darüber. Der SPD-Politiker Schulz hat in seiner Laufbahn schon viel erreicht, aber vielleicht auch noch einige Karriereschritte vor sich. Kai Küstner mit einem Porträt des Karlspreisträgers.
Wenn Europa eine Leiter wäre, Martin Schulz stünde zwar nicht auf der allerobersten Sprosse, aber er betrachtet den Kontinent heute doch aus der Vogelperspektive.
Ich habe die Welt auch mal von ganz unten kennengelernt. Das hilft mir, auf dem Teppich zu bleiben.
Erzählt Martin Schulz. Und seine Gedanken schweifen in jene Zeit zurück, als für ihn Träume platzten und damit auch Dämme brachen. Eine Knieverletzung durchkreuzte seine Fußballprofi-Pläne, andere Karrierepläne durchkreuzte der junge Schulz selbst, weil er die Schule geschmissen hatte.
Ich habe viel getrunken, hemmungslos getrunken in dieser Zeit und ein Leben geführt, das ich rückblickend verständnislos betrachte.
Doch Schulz besiegte Alkohol und Frust, wurde in der Heimatstadt Würselen nahe Aachen erst Buchhändler, dann Bürgermeister. Dass er richtig bekannt wurde als Politiker, dafür sorgte 2003 Italiens Regierungschef Berlusconi, als er den EU-Parlamentarier Schulz an dessen Wirkungsstätte beschimpfte. Herr Schulz, in Italien schneidet ein Produzent gerade einen Film über ein Konzentrationslager. Ich werde Sie für die Rolle des Aufsehers vorschlagen. Sie wären dafür perfekt. Worte, für die sich Berlusconi anschließend entschuldigen musste. Schulz aber, der ehemalige linke Verteidiger des SV Renania 05 Würselen, stand nach dem Rededuell als Verteidiger Europas gegen engstirnigen italienischen Nationalismus da. Um europäisch zu denken, zu sprechen, zu sein, habe er nie ein Erweckungserlebnis gebraucht, erzählt Schulz. Das kam automatisch.
Die Leute erwarten nicht, dass wir sie zu Millionären machen, aber sie erwarten, dass sie ehrlich von der Politik gesagt bekommen, was geht und was nicht geht.
Warnte er bald 60-jährige Sozialdemokrat. Dem nachgesagt wird, manchmal etwas zu ehrlich zu sein. Bisweilen, sagen Kritiker, spricht das Herz von Martin Schulz unter Umgehung des Kopfes. Für einen Eklat sorgte der Deutsche Anfang letzten Jahres im israelischen Parlament, als er einen Satz sagte, der so nicht in seinem Redemanuskript stand.
Ein junger Mann hat mich gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass ein Israeli 70 Liter Wasser am Tag benutzen darf, ein Palästinenser nur 17 Liter.
Klar ist, dass Schulz für Europa weiter streiten wird, mit Herz und Kopf. Und gemeinsam mit einem Freund, der auf der europäischen Leiter gefühlt noch eine Sprosse über ihm steht, EU-Kommissionschef Juncker. Zu Spekulationen, er könnte 2017 nach dem regulären Ende seiner Amtszeit als EU-Parlamentspräsident in die Bundespolitik wechseln, vielleicht sogar SPD-Kanzlerkandidat werden, schweigt Schulz lieber. Und augenzwinkernd verspricht er, die Zukunft betreffend, er werde jedenfalls auf seine Gattin hören, die ihm öfter mal sage:
Bisweilen ist es auch nötig, dass du, bevor du redest, nochmal nachdenkst.
Martin Schulz, der Träger des Aachener Karlspreises 2015. Sie hören das Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Es ist 18.43 Uhr. Manche hatten die FDP ja schon totgesagt, nachdem die ins Quotentief gefallen und eine Wahl nach der anderen verloren hatte. Aber die FDP lebt noch, sie verzeichnet wieder Erfolge und will jetzt wieder richtig durchstarten. Morgen beginnt in Berlin der Parteitag der Liberalen und heute hat sich bereits das Präsidium getroffen, um diesen Parteitag vorzubereiten. Bernd Muschborowska informiert.
Man könnte meinen, die FDP habe die Talsohle der Wählergunst überwunden und befinde sich wieder auf einem aufsteigenden Ast. Aber führende Liberale sind da vorsichtig. Trotz der Wahlerfolge in Hamburg und Bremen, wo die Partei wieder den Sprung über die 5%-Hürde geschafft hat. FDP-Chef Lindner sagte jetzt der Passauer Neuen Presse, die Partei sei noch nicht über den Berg. Wir sind noch im Vorgebirge, so Lindner wörtlich. Aber der Weg der Erneuerung sei der richtige. Die FDP habe sich wiederentdeckt. Parteivize Kubicki aus Schleswig-Holstein sieht das ähnlich. Er hat sich im Vorfeld des Parteitags in den Lübecker Nachrichten geäußert. Auch Kubicki sagt, die FDP sei noch nicht wirklich aus dem Keller. Das werde sich erst bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt zeigen. Die Freien Demokraten hatten zuletzt den Einzug in die hamburgische Bürgerschaft geschafft und jetzt auch in Bremen. Im September 2013 war sie erstmals bei einer Bundestagswahl an der 5%-Hürde gescheitert und sie ist derzeit nicht im Bundestag vertreten. Auf dem Bundesparteitag morgen in Berlin will sich die FDP wieder ein schärferes Profil geben. Der vorliegende Leitantrag steht unter dem Motto »Mehr Chancen durch mehr Freiheit«. Offen ist, ob die Basis einem Plan zur besseren finanziellen Ausstattung zustimmen wird. Nach dem Willen der Parteispitze soll jeder Kreisverband bis 2017 pro Mitglied 75 Euro an die klamme Bundespartei überweisen. Kritisch geht die FDP mit dem früheren Koalitionspartner der CDU um. Parteichef Lindner nimmt dabei vor allem Bundeskanzlerin Merkel ins Visier. Sie leiste nur in der Außenpolitik gute Arbeit, sagte Lindner. Innenpolitisch lebe sie von den Reformideen ihres Vorgängers Gerhard Schröder und der Agenda 2010.
Bernd Muschborowska über die FDP, deren Bundesparteitag morgen in Berlin beginnt. Es ist schon ein paar Wochen her, dass die Menschen in Israel gewählt und den bisherigen Regierungschef Netanjahu im Amt bestätigt haben. Seine neue Regierungskoalition besteht jetzt aus 5 rechten und religiösen Parteien und hat nur eine sehr knappe Mehrheit. In diesen Minuten stellt Netanjahu in der Knesset sein Regierungsprogramm vor und anschließend werden die neuen Ministerinnen und Minister vereidigt. Christian Wagner über ein Kabinett mit mehr Ministern als bisher, aber ohne Außenminister.
2 Monate sind seit der vorgezogenen Neuwahl des israelischen Parlaments vergangen und Israels amtierender Ministerpräsident Netanjahu hat es spannend gemacht. Die Koalitionsverhandlungen haben sich hingezogen. Sein bisheriger Partner Avigdor Lieberman hat erst in der vergangenen Woche erklärt, dass er und seine Partei Israel Beiteinu nicht mehr zur Verfügung stehen, sondern in die Opposition gehen. Netanjahus Mehrheit im Parlament könnte knapper nicht sein. 61 der 120 Abgeordneten hat er hinter sich, momentan jedenfalls. Und er muss zusehen, dass er die eigenen Leute zufriedenstellt. Sein treuer Parteikollege Zeev Elkin versucht, die Ansprüche zu dämpfen. Das ist nicht einfach. Jeder von uns hat seine Wünsche, aber am Ende muss man vernünftig sein. Es gibt alle möglichen Erwägungen in der Partei. Man kann nicht alles haben, aber das ist doch besser als gar nichts. Erst gestern hatte Netanjahu mit seiner knappen Mehrheit das eigentlich geplante Limit von 18 Ministerposten wieder kippen lassen. Er hofft mit den Posten für Minister, Vizeminister und auch mit Ministern ohne Geschäftsbereich so viele Koalitionsmitglieder zufriedenzustellen, dass ihm das Rechtsbündnis nicht gleich wieder auseinanderbricht. Trotz der großen Begehrlichkeiten in der 5-Parteien-Koalition wird Netanjahu den Posten des israelischen Außenministers unbesetzt lassen, für den Fall, dass der zurückgetretene Avigdor Lieberman oder Arbeitsparteichef Herzog doch noch in die Regierung eintreten sollten. Nachman Shai vom unterlegenen Oppositionsbündnis beklagt, Israel bleibe damit außenpolitisch führungslos. Das Außenministerium ist extrem wichtig, aber jetzt wird nicht mal ein Minister ernannt, um es zu führen. Wie sollen wir uns in Zukunft diplomatisch verteidigen? Wie werden wir uns gegen den Druck aus Europa wehren? Wie gegen den Internationalen Strafgerichtshof? Wie sollen wir gegen diese Dinge bestehen? Noch dazu musste sich Netanjahu unangenehme Kritik von 2 Seiten gefallen lassen. Zum einen fertigte der Generalstaatsanwalt aufwendige Gutachten zu 2 designierten Ministern an. Der Schass-Vorsitzende Aryeh Deri ist wegen Bestechlichkeit vorbestraft, soll jetzt aber Wirtschaftsminister werden. Und Yoav Gallant soll für den Koalitionspartner Kulanu das Bauministerium übernehmen, hat aber eine Affäre am Bein, bei der es um den Missbrauch öffentlichen Grundes geht. Außerdem hatte Staatspräsident Rivlin die Erweiterung des Kabinetts über die eigentlich geplante Grenze von 18 Ministern öffentlich kritisiert. Damit werde Vertrauen verspielt, so das Staatsoberhaupt. Eine Personalie in Netanjahus 4. Kabinett birgt besonders viel politischen Sprengstoff. Die junge Abgeordnete Ayelet Shaked von der rechtsnationalistischen Partei Jüdisches Heim soll Justizministerin werden. Die geschrumpfte linke Opposition setzt ihre Hoffnungen nur noch darauf, dass der Kurs der israelischen Regierung damit deutlicher wird.
Nach dem Überfall auf ein Luxushotel in der afghanischen Hauptstadt Kabul haben die Behörden die Angaben über Opfer nach oben korrigiert. Bei der Geiselnahme sind nach neuesten Informationen 14 Menschen getötet worden. Das Park Palace Hotel ist vor allem bei Ausländern beliebt. Gestern Abend hatte eine Gruppe Bewaffneter das Haus gestürmt. Informationen von unserer Korrespondentin Sandra Petersmann.
Im Garten des Park Palace sollte ein Musikkonzert mit einem bekannten indischen Sänger stattfinden. Solche Konzerte ziehen in Kabul immer auch Ausländer an. Die Taliban haben sich zu dem Anschlag bekannt. Nach ihren Angaben soll nur ein Angreifer für die stundenlange Schießerei im Gästehaus in Kabul verantwortlich gewesen sein. Die Polizei sprach nach ihrem fast sechsstündigen Einsatz von 3 Attentätern, die mit Kalaschnikows bewaffnet gewesen seien. Polizeichef Abdulrahman Rahimi fasste das Geschehene unmittelbar nach Einsatzende so zusammen. Wir beklagen 5 Tote und 5 Verletzte, Ausländer und Afghanen. Wir versuchen jetzt herauszufinden, wie es zu dieser Attacke kommen konnte. Es hat keine Explosion am Haupttor gegeben. Es sind draußen keine Wächter angegriffen worden. Der Angriff begann hier im Park Palace. Wir müssen herausfinden, wie es die Terroristen geschafft haben, hier reinzukommen. Ein junger afghanischer Musiker, der den Angriff überlebt hat, schilderte den Beginn der Attacke mit diesen Worten. Die Schüsse gingen los, als wir den Garten betraten. 8 von uns sind sofort losgelaufen. Wir haben uns dann im Haus unter Betten versteckt. Das Park Palace ist ein bei Ausländern beliebtes Gästehaus in Kabul. Früher, als die afghanische Hauptstadt noch sicherer war, haben hier auch UN-Mitarbeiter gewohnt. Eins der vielen UN-Gebäude liegt in der Nachbarschaft. Heute wird das karreeförmig angelegte Gästehaus vor allem von Indern gebucht. Die indische Botschaft liegt ganz in der Nähe. Terroranschläge gehören seit mehreren Jahren auch in der afghanischen Hauptstadt zum Alltag der Menschen. Dabei gelingt es den Extremisten immer wieder, auch stark gesicherte Gebäude anzugreifen, darunter das 5-Sterne-Hotel Serena, den Flughafen und das Botschaftsviertel. Auch in anderen Landesteilen leben die Menschen nicht in Sicherheit. In der Provinz Kunduz im Norden, in der die Bundeswehr bis zum Herbst 2013 stationiert war, haben die Taliban und ihre Verbündeten weite Teile unter ihre Kontrolle gebracht. Nach dem Ende des NATO-Kampfeinsatzes, der Afghanistan keinen Frieden gebracht hat, sind die Afghanen alleine für die Sicherheit im Land verantwortlich.
Erschreckende Berichte kommen heute auch wieder aus Syrien. Wie eine Nichtregierungsorganisation meldet, haben Kämpfer der Miliz Islamischer Staat 26 Menschen hingerichtet. Einige von ihnen wurden enthauptet. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es noch nicht. Anna Almeling fasst zusammen, was bisher bekannt ist.
In Syrien haben Terroristen des selbsternannten Islamischen Staats 26 Zivilisten getötet. Das teilte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag mit. Den Menschenrechtlern zufolge haben die Extremisten bei ihrem Vorstoß auf die weltberühmte antiken Stadt Palmyra 26 Menschen aus den umliegenden Dörfern exekutiert. 10 der Opfer sollen enthauptet worden sein, weil die Terroristen ihnen Kollaboration mit dem Regime von Bashar al-Assad vorwarfen. Nach Agenturberichten hatten IS-Kämpfer bereits gestern den Ort As-Sukhna östlich von Palmyra eingenommen. Bei den Kämpfen starben mindestens 70 Anhänger des Regimes und 40 IS-Kämpfer. Die Extremisten stehen offenbar nur noch rund 2 Kilometer vor den Toren der Ruinenstadt. Palmyra gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Nach den Zerstörungen, die IS-Kämpfer bereits in anderen antiken Städten wie Nimrud und Hatra anrichteten, sind die Bauten der Wüstenstadt nach Einschätzung von Experten nun ebenfalls akut bedroht.
Heute Abend wird in New York der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zusammenkommen und sich mit der anhaltenden Gewalt im ostafrikanischen Burundi beschäftigen. In der Hauptstadt Bujumbura haben sich auch heute Einheiten von Polizei und Armee wieder schwere Gefechte mit Soldaten geliefert, die einen Putsch gegen den Präsidenten planen. Das umkämpfte Staatsfernsehen hat inzwischen den Sendebetrieb eingestellt. Jochen Zierhut berichtet über die eskalierende Lage in Burundi.
Die Lage ist chaotisch. Anhänger des umstrittenen Präsidenten Nkurunziza und Putschisten liefern sich in der Hauptstadt Bujumbura schwere Gefechte. Die Putschisten behaupten, nahezu die gesamte Stadt unter Kontrolle zu haben. Ein regierungstreuer General spricht dagegen davon, dass die Truppen des Präsidenten wichtige strategische Punkte in der Hauptstadt kontrollierten. Flughafen und Staatsradio sollen inzwischen in der Hand der Regierungstruppen sein. Die Zivilisten haben einen Tag voller Angst und Schrecken hinter sich, wie diese Frau der BBC erzählte.
We didn't sleep.
Wir konnten nachts vor lauter Angst nicht schlafen, hörten Gewehrschüsse und Explosionen überall in Bujumbura.
Neben der konkreten Gefahr mögen sich viele Menschen in Burundi auch an den schrecklichen Bürgerkrieg zwischen den ethnischen Gruppen der Hutu und Tutsi erinnern. Der hatte vor 10 Jahren geendet, 300.000 Menschen waren getötet worden. Neben der Polizei und einem Teil der Armee hat der umstrittene Präsident Nkurunziza auch paramilitärische Jugendtruppen. Die terrorisierten dessen Gegner bei den Auseinandersetzungen der vergangenen 2 Wochen. So erzählt dieser Mann in Bujumbura der BBC, sei es jetzt auch wieder gewesen. Wir wissen nicht, woher sie Waffen haben. Sie haben uns bedroht. Wir sind abgehauen. Einige von uns landeten dann im Gefängnis. Augenzeugen berichteten von Maschinengewehrfeuer und Raketenwerferbeschuss, vor allem rund um den strategisch wichtigen staatlichen Radio- und Fernsehsender. Der Präsident hatte den Putsch im burundischen Radio erstmals selbst verurteilt. Danach war der Sender einige Zeit abgeschaltet, sendete später nur Musik. Präsident Nkurunziza soll aber immer noch im Nachbarland Tansania gewesen sein, weil ein Versuch in der burundischen Hauptstadt Bujumbura zu landen gescheitert war. Wo er sich tatsächlich aufhält, wollte ein Präsidentenberater aus Sicherheitsgründen nicht sagen. Der Ex-Geheimdienstchef Niobare hatte gestern im Privatradio erklärt, Präsident Nkurunziza sei abgesetzt. Es werde eine Übergangsregierung der nationalen Eintracht gebildet, inklusive eines Aufrufs an die Weltgemeinschaft. Wir bitten die internationale und regionale Gemeinschaft um Mitgefühl für die burundische Bevölkerung und um Hilfe gegen diese Henker, die ihr eigenes Volk dezimieren wollen. Nach dieser Putschrede sollen regierungstreue Truppen die Privatsender zerstört haben. Der Präsident war zu diesem Zeitpunkt im benachbarten Tansania zu einem Burundi-Krisengipfel afrikanischer Staaten. Die Gegner werfen dem Präsidenten vor, die Verfassung zu verletzen, weil sich das Staatsoberhaupt Ende Juni für eine dritte Amtszeit bewerben will, die aber nicht vorgesehen ist. Deshalb demonstrierten in den vergangenen Wochen tausende Menschen gegen den Präsidenten. Es gab mindestens 25 Tote. Mehr als 50.000 Menschen flohen in die Nachbarländer.
Unser Korrespondent Jochen Zierhut berichtete. In den USA gibt es im Moment eine große Diskussion über die Sicherheit im Zugverkehr. Ausgelöst hat sie das schwere Zugunglück in Philadelphia. Dabei waren am Dienstag 7 Menschen ums Leben gekommen, 200 erlitten Verletzungen. Fachleute fordern jetzt eine bessere, modernere Technik im Schienenverkehr. Martin Ganselmeier dazu aus Washington.
Die US-Verkehrssicherheitsbehörde ist überzeugt, mit einem modernen Zugleitsystem hätte der schwere Unfall verhindert werden können. Doch auf Amerikas mit Abstand meistbefahrener Zugstrecke zwischen Washington und Boston gibt es ein solches Sicherheitssystem bisher nur auf 3 Streckenabschnitten. Immer wieder haben die Republikaner im Kongress die entsprechenden Finanzmittel für die US-Bahn blockiert. Viele Kongressabgeordnete aus den Südstaaten und dem Mittleren Westen wollen sogar die Mittel für den Zugverkehr im Nordosten des Landes kürzen. Auch die Schieneninfrastruktur in den USA gilt als veraltet. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde hat unterdessen bestätigt, dass der Unglückszug mit 160 Stundenkilometern in eine Kurve gerast war, doppelt so schnell wie erlaubt. Der Anwalt des 32-jährigen Zugführers sagte, sein Mandant kooperiere mit den Behörden. Der Zugführer habe allerdings keinerlei Erinnerung an den Unfall, auch könne er sich nicht erklären, wie es zu dem Unfall kam. Als Folge des Unfalls können weiterhin keine Züge zwischen Philadelphia und New York fahren.
Martin Ganselmeier berichtete. Und nach diesen ganzen Berichten über Blut, Gewalt und Krieg jetzt ein etwas erfreulicheres Thema. Wir sind beim Sport im Echo des Tages. Dass der Fußball-Champions-League-Sieger der Männer in diesem Jahr nicht aus Deutschland kommen wird, das steht seit dem Halbfinale aus des FC Bayern München fest. Bei den Frauen ist dagegen ein deutsches Team ganz nah dran am begehrtesten Titel Europas. Im Finale der Champions League trifft der erste FFC Frankfurt gerade auf Paris Saint-Germain. Das Endspiel findet im Berliner Jahn-Sportpark statt. Und unter den 17.000 Zuschauern ist auch Angela Merkel die Bundeskanzlerin. Jetzt im Moment zur Halbzeit steht es 1:1. Martina Knief.
Ein Unentschieden, das sich die Französinnen nach einer Standardsituation verdient haben. Die Frankfurterinnen allerdings bestimmten diese erste Halbzeit. Gingen verdient in Führung in der 32. Minute durch den 14. Saison-Champions-League-Treffer ihrer Stürmerin Celia Šašić. Ein abgerutschter Schuss von Kerstin Garefrekes landete da auf der halblinken Position. Celia Šašić stieg hoch und köpfte ein. In der 40. Minute eine Ecke für Paris Saint-Germain und Marie-Laure Delis, ziemlich ungedeckt, stieg da hoch und köpfte zum Ausgleich zum 1:1 für Paris ein.
Es ist also noch alles offen und es bleibt spannend. Soweit der Blick zum Fußball-Champions-League-Finale der Frauen. Und zum Schluss noch diese Meldung vom Radsport. Der Rostocker André Greipel hat das 6. Teilstück beim Giro d'Italia gewonnen. Für den deutschen Meister war es der 1. Etappensieg in diesem Jahr. Soweit der Sport und das war das Echo des Tages an diesem Himmelfahrtstag oder Vatertag oder Männertag oder wie auch immer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen, angenehmen Abend, einen schönen Ausklang des Feiertages. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Sperling.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.